Wir sind SBS German. Weitere Inhalte finden Sie auf sbs.com.au/German.
Aber zuerst ein Telefoninterview zum Tod der Queen mit Dieter Herrmann, Chefredakteur von Die Woche Australien und Korrespondent für Medien in Deutschland, unter anderem die Deutsche Welle in Berlin. Hallo, Dieter.
Hallo Christian, schön mal wieder bei euch zu sein.
Gerne. Ich habe heute Mittag mit großem Interesse deinen Kommentar gelesen zum Tod der Queen und die von dir angestoßenen Fragen interessieren bestimmt auch unsere SBS-Hörerschaft. Also, du schreibst in deinem Kommentar in Die Woche Australien, dass du es richtig findest, dass Australien den 22. September, das ist Donnerstag nächster Woche, zum staatlichen Feiertag ausgerufen hat. Warum?
Nun, die Königin hat ja nicht nur in Großbritannien, sondern auch hier in Australien Geschichte geschrieben. Und zwar eine sehr, sehr lange Geschichte. Und im Grunde genommen ist Australien in seiner jetzigen Form gar nicht denkbar ohne das englische oder das britische Königshaus. Und ich finde, man kann dieser Frau, die ja wirklich sehr, sehr lange regiert hat und auch mit 96 Jahren sehr alt geworden ist, durchaus diese Ehre erweisen. Das tut uns nicht weh hier in Australien. Das kostet wahrscheinlich nicht mal Geld oder wenn, dann deutlich weniger, als das Königshaus normalerweise kostet. Und ich denke, das ist einfach eine Ehrenbezeugung, die man sich erlauben kann für jemanden, der so lange wie Königin Elisabeth II. Das Staatsoberhaupt dieses Landes war.
Der Tod der Queen wirft gerade in Australien eine Reihe wichtiger Fragen auf, von der Frage, wie die indigenen Australier auf das Ereignis reagieren sollen, über wie unser Land den neuen König Charles III. Ja, feiern, respektieren oder aber auch nur dulden wird, bis hin zur Frage, ob nun die Zeit reif ist, Australien in eine Republik zu verwandeln. Beginnen wir doch mit den Indigenen.
Für die ist das natürlich eine völlig andere Situation. Die haben zwangsläufig einen völlig anderen Blickwinkel als die Zugewanderten, so sag ich mal, zu den Weißen hier haben, weil die Indigenen, die Aborigines, doch erheblich unter der damals noch englischen Besatzung gelitten haben, darunter gelitten haben, dass sie lange Jahre nicht mal als Menschen angesehen worden sind, dass sie wirklich behandelt worden sind wie Tiere, noch bis vor 40 oder 50 Jahren. Und ich kann mir vorstellen, dass die vielleicht auf das britische Königshaus nicht allzu gut zu sprechen sind. Ich bin mir eigentlich sicher, dass den Indigenen, dass den Ureinwohnern hier in Australien das relativ egal ist, ob es eine Königin oder einen König gibt oder überhaupt keinen Staatschef, weil sie am liebsten, glaube ich, sowieso nichts damit zu tun haben wollen.
Das hat man ja auch in ersten Reaktionen gesehen, wo viele Australier dann ein bisschen verdattert waren. Warum wollen die jetzt diesen Feiertag nicht feiern, da diesen 22. September, die Indigenen? Aber ja, wenn man ein bisschen dran denkt, das hat natürlich schon eine ganz andere Bedeutung für die. Und ihnen ist vielleicht nicht unbedingt ums Feiern zumute, wenngleich sie bestimmt auch trauern um die Queen als Mensch natürlich. Ja, Dieter, König Charles III., an diesen Titel wird sich die Welt gewöhnen müssen. Die Australier kennen Charles ja seit seiner Jugend. Der 17-Jährige ging hier zur Schule.
Das ist, er hat sicherlich, das kann man ganz klar sagen, eine ganz besondere Verbindung zu Australien. Nicht nur, weil er hier zur Schule ging, er war auch sehr häufig hier und er hat hier in Australien sehr viel Zeit verbracht. Trotz allem glaube ich, dass er sich so ein Renommee, wie seine Mutter es hatte, so ein Standing, wie seine Mutter es auch hier in Australien hatte, wirklich erst erarbeiten muss. Und ob ihm das gelingt, da bin ich mir nicht so sicher. Er ist ein ganz anderer Typ als seine Mutter, meiner Ansicht nach. Natürlich immer nur von außen betrachtet. Ich bin kein Königshaus-Spezialist. Und ich glaube, dass Charles III. Relativ viel Arbeit haben wird, hier so eine Position zu finden, wie seine Mutter sie inne gehabt hat.
Was hältst du persönlich von ihm? Also ist er aus demselben Holz geschnitzt wie seine Mutter?
Genau das weiß man, glaube ich, noch nicht. Dafür gibt es zu wenig, was man über ihn weiß. Man weiß natürlich, dass er sehr viel Wert auf Umweltschutz legt, auf Naturschutz legt, was bestimmt sehr wichtig ist, wenn jemand hier mit Australien zu tun hat. Und man weiß auch, dass er zum Teil relativ liberale Ansichten hat. Bei seiner Mutter wusste man es ja nie so genau. Die hat ja immer versucht, sehr objektiv, sehr distanziert zu sein, was ihr ziemlich gut gelungen ist. Bei Charles muss man einfach gucken, wie er sich verhalten wird in den nächsten Monaten oder Jahren. Ich weiß es nicht, wie lange so etwas dauert. Und dann einfach beobachten, ob Charles der Richtige für ein Land wie Australien, überhaupt der richtige König für ein Königreich ist.
Und er ist natürlich 73, nicht 17-jährig, wie ich vorhin sagte. Es klang ein bisschen komisch, nicht wahr? Der 17-Jährige ging hier zur Schule. Also er war 17, als er in Geelong Grammar für, glaube ich, 2 Terms eingeschrieben war. Ja, letztlich mündet das Ganze, also der Hinschied der Queen vor 4 Tagen im Schloss Balmoral übrigens, ihre Sommerresidenz in Schottland, wo sie ja so gerne zu Hause war, immer von August bis Oktober. Letztlich mündet ihr Tod für uns hier in Australien in die Frage, ob es nun opportun ist, dass wir die Nabelschnur nach London durchtrennen und eine Republik werden.
Das ist wirklich die große Frage, aber die stellt sich nicht nur hier bei uns in Australien, sondern in vielen anderen Staaten des Commonwealth auch. Im Übrigen, was Balmoral angeht, ist es wirklich eine wunderschöne Gegend, dieser Teil Schottlands. Und es lohnt sich immer, dahin zu fahren. Man kommt natürlich nicht rein ins Schloss, also ich bin jedenfalls nicht reingekommen, aber die ganze Gegend in Schottland, da ist wunderbar. Aber zum Thema zurück, wird jetzt irgendwann die Nabelschnur nach London durchtrennt oder nicht hier von Australien aus. Und das ist natürlich etwas, was ganz sicher diskutiert werden wird, was aber noch völlig unklar ist. Es gab ja schon mal Abstimmungen, das Volk ist ja schon gefragt worden, ob sie gerne eine Republik oder lieber eine Monarchie sein möchten. Und bisher haben sie sich immer für die Monarchie entschieden, wenn es auch manchmal sehr knapp war. Aber wenn ich mir überlege, dass selbst Schottland, die ja viel dichter an London und am Königshaus dran sind, dass selbst Schottland aussteigen möchte aus diesem Commonwealth, aus dieser Vereinigung Großbritannien, dem Vereinigten Königreich, dann liegt es ja eigentlich noch viel näher, dass ein Land, was 20.000 Kilometer entfernt ist von London, wie eben Australien, dass die sich abnabeln von der Staatsführung, wie sie bisher war, nämlich der Staatsführung durch die britische Monarchie. Ich bin mir ziemlich sicher, dass unser Premierminister relativ bald, glaube ich, sogar eine Volksabstimmung ausrufen wird und die Bevölkerung fragen wird, ob sie weiter in einer Monarchie leben möchten mit ihrem König Charles III. Oder ob sie lieber eine Republik werden möchten mit einem Präsidenten der Republik und einem Premierminister wahrscheinlich. Und ich kann mir im Moment vorstellen, das kann sich alles wieder ändern, aber ich kann mir im Moment sehr gut vorstellen, dass es eine deutliche Mehrheit geben würde für die Republik Australien, weg von dem von der Monarchie, weg von dem Königreich Australien. Und ich denke, dass das auch, wie ich schon anfangs sagte, nicht nur hier in Australien der Fall sein wird, sondern auch in sehr vielen anderen Ländern des Commonwealth ebenso.
Also John Howard und Tony Abbott waren ja Monarchisten und Malcolm Turnbull, auch ein Liberaler, war Republikaner, wie höchstwahrscheinlich auch Anthony Albanese. Du sagst es, wir werden diese Frage irgendwann in den nächsten Monaten oder vielleicht im nächsten Jahr oder in 2 Jahren beantworten müssen. Jedenfalls höchstwahrscheinlich in diesem ersten Term von Albanese. Davon muss man ausgehen. Außer er könnte das mit seiner Wiederwahl verknüpfen. Wäre das ein kluger Schritt? Wählt mich, falls ihr eine Republik werden wollt?
Das ist natürlich sehr, sehr schwer im Moment zu sagen. Das hängt sicherlich auch von seinen persönlichen Beziehungen nach London ab. Ich glaube, er fliegt heute nach London zur Beerdigung. Es kann auch sein, dass es erst morgen ist. Auf jeden Fall fliegt er zur Beerdigung. Und er wird natürlich dort auch wieder Kontakte knüpfen, Gespräche führen mit Politikern, natürlich auch mit Mitgliedern der Königsfamilie in Großbritannien. Und ich kann mir vorstellen, dass es abhängig ist von seiner Beziehung zum Königshaus, wie lange es noch dauern wird, dass er das Volk darüber entscheiden lässt, ob Monarchie oder ob Republik.
Mhm. Wobei der Anstand bestimmt gebietet, dass er es nicht gerade bei der Trauerfeier zur Sprache bringt.
Nein, ganz sicher. Auch danach wird er noch sicherlich viele Monate verstreichen lassen, weil sich natürlich auch sowas wie der Todesfall der Königin jetzt erstmal setzen muss bei den Menschen hier in Australien, bei den, ich weiß es gar nicht genau, über 20 Millionen Stimmberechtigten, glaube ich. Und dass man ein bisschen Abstand gewinnen muss zu dieser Trauerphase und dieser Trauerzeremonie auch und erst dann darüber abstimmen sollte, dass es weniger emotional, sondern mehr durchdacht ist, was da abgestimmt wird.
Ja, ganz kurz noch in diesem Zusammenhang, was wären denn die Vor- und Nachteile einer Republik für Australien?
Ich persönlich finde, dass Monarchie irgendwie von gestern ist. Ich fühle mich immer so ein kleines bisschen an Grimms Märchenbuch erinnert, wenn ich höre, was so manche Monarchien in manchen Ländern veranstalten. Es gibt natürlich auch unterschiedliche Sichtweisen und unterschiedliche Handlungsweisen der verschiedenen Königshäuser. Wenn man nach Skandinavien guckt, zum Beispiel Schweden, Norwegen, Dänemark, alles Königreiche, dort haben die Monarchen im Grunde genommen gar nichts zu sagen, sondern repräsentieren nur. Ähnlich ist das ja auch in Großbritannien, wobei der Einfluss des britischen Königshauses immer wesentlich größer war, eben wegen dieses riesigen Konglomerats des Commonwealth. Und ich denke aber, dass so eine Monarchie wie die britische auch enorm viel Geld kostet. Und das bezahlen wir natürlich auch hier aus Australien, genauso wie alle anderen, die offiziell von der Königin regiert werden oder von dem jetzigen König Charles III. Regiert werden. Und ich kann mir vorstellen, dass diese Milliarden, die sowas kostet, dass die einfach besser verwendbar wären.
Mhm. Und dass es vielleicht ein schönes Gefühl wäre für Australien, dass unser Staatsoberhaupt kein König, keine Königin eines weit entfernten Landes ist.
Das ist wohl wahr. Da gibt es sicherlich auch andere Beispiele.
Ja. Zurück zur Queen. Es wurde viel geschrieben und gesagt in den letzten, 96 Stunden, dass sie den Commonwealth zusammengehalten hat, dass sie loyal gedient hat, dass sie privat weniger Erfolg hatte, familienintern mit mehreren Kindern, die sich scheiden ließen oder im Falle von Charles die falsche Person wohl heirateten. Und von Prinz Andrew und dem Epstein-Skandal wollen wir gar nicht erst reden. Aber unter dem Strich, was ist dein Fazit ihrer Regentschaft? Wie wird die Welt in 50 oder 100 Jahren die Regentschaft von Queen Elizabeth beurteilen? Es waren genau 70 Jahre und 214 Tage.
Ja, es war eine wirklich lange Zeit, über 70 Jahre, ja eigentlich beinahe 71 Jahre Regentschaft der Königin. Und ich glaube, sie wird sehr, sehr nachhaltig und für sehr lange Zeit ihre Spuren hinterlassen. Sie war diplomatisch, fand ich, ziemlich diplomatisch, anders als ihre Premierminister zum Beispiel. Und hat immer versucht, auf diplomatischem und auf sachlichem und objektiven Wege Dinge zu regeln, sofern ihr das überhaupt in ihrem Amt gegeben ist, Dinge regeln zu dürfen. Und ich glaube, dass sie aufgrund ihres Umgangs mit ihren Premierministern, mit den Ministern in Großbritannien, aufgrund dieses Umgangs sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben wird. Da war sie nämlich wirklich geschickt. Und wenn man bedenkt, dass sie schon sehr, sehr, als sehr, sehr junge Frau Königin geworden ist, kann man eigentlich nur sagen, die Frau ist zu bewundern, war zu bewundern, weil das, was sie da geschafft hat, das, was sie hinterlassen hat, ihre Fußabdrücke sind so wichtig und so nachhaltig, dass mir da überhaupt gar kein anderes Beispiel einfällt und dass es da vielleicht auch auf die nächsten Jahrhunderte kein positiveres Beispiel geben wird.
War sie vielleicht sogar eine Feministin? Also sie war ja Automechanikerin im Krieg und hat später mal zum Beispiel den saudischen Prinzen privat rumchauffiert, um ihm einfach zu zeigen, hey, in unserem Land fahren Frauen Autos, nicht wie bei euch.
Sie hätte sich sicherlich nie als Feministin bezeichnet. Und ich glaube auch, dass sie offiziell nie als Feministin bezeichnet worden ist. Aber im Grunde genommen war sie ihrer Zeit gemäß eine Vorkämpferin für Frauenrechte. Und das muss man ihr sehr, sehr hoch anrechnen. Das hat sie, glaube ich, auch sehr viel in Gesprächen deutlich gemacht, dass ihr das enorm wichtig ist.
Und auch die Erziehung der Kinder und Jugendlichen in aller Welt, vor allem auch in den ärmeren Ländern. Dieter Herrmann, Chefredakteur von Die Woche Australien, unsere langjährige Wochenzeitung für die deutschsprachige Community hier in Australien. Vielen Dank für dieses Interview.
Gerne, Christian.
Liken, teilen und kommentieren Sie unsere Inhalte bei facebook.com/sbsgerman.